Das ist schön, dass wir, wenn auch in einer gewissen Sparversion, die Tage der verfolgten Gemeinde zum ersten Mal hier auf der Langensteinbacher Höhe durchführen dürfen. Und die Tage der verfolgten Gemeinde machen wir schon weit über 10 Jahre, bisher nur in Hessen. Und zu dem Programm gehört natürlich der Schwerpunkt auf dem Ergehen der verfolgten Gemeinde. Aber wir haben auch immer wieder Freunde von anderen Werken eingeladen, einfach weil das gut ist, auch links und rechts zu gucken, über den Tellerrand zu gucken. Und heute Abend ist Ulrich Weinhold bei uns. Er war bis vor kurzem der Gesamtleiter von Hilfe für Brüder, Christliche Fachkräfte International und Christian Coworkers International. Lieber Uli, ich freue mich, dass du hier bist. Er ist nicht mehr der Gesamtleiter, er ist noch bis auf Weiteres in einer Beratungsfunktion tätig und er und seine Frau sind am Beten und am Überlegen, wo dann mittelfristig der Weg auch weitergehen wird. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Darum sind Christen weltweit bereit, sogar ins Martyrium zu gehen, ihr Leben loszulassen. Darum hat sich Mutter Teresa nicht gescheut, sich um die Leprakranken in Indien zu kümmern. Darum haben die Eheleute Luther sich damals nicht gescheut, sich um die Pestkranken zu kümmern, weil sie wussten, das, was wirklich zählt, ist, dass ich mein Leben in die Mitarbeit, in die Nachfolge Gottes investiere. Da können wir viel lernen. Wir wollen miteinander beten. Herr, schenke es uns, dass wir unser Leben nicht vergeuden. Lass uns heute Abend noch einmal hören auf dein Wort und dann zeig uns doch, Herr, wozu du uns berufen hast, was unsere Platzanweisung ist, was du mit unserem Leben vorhast. Manche von uns brauchen die Herausforderung, manche von uns die Ermutigung. Wollen dich bitten, Herr, dass du uns offene Herzen schenkst. Wir, die wir hier auf der La Höhe zusammen sind oder im Livestream zugucken, Herr, wir wollen dir jetzt diese Stunde anbefehlen. Und ich bitte, Herr, dass du durch deinen Geist wirkst, dass du Uli Weinhold die richtigen Worte gibst und uns Ohren zu hören, wie Jünger hören. Dass du Berufungen festmachen kannst auch in unserem Leben, wieder neu. Herr, darum wollen wir dich bitten. Wir danken dir, dass wir in diesen Tagen an die verfolgte Gemeinde denken dürfen. Dass wir wissen, auch in diesem Moment sind so viele Christen ganz real in dieser Situation vor der Frage zu stehen, ihr Leben zu geben oder wegzulaufen, zu verleugnen. Herr, wir wollen dich bitten, dass du deine Gemeinde stark machst, dass du den Geschwistern zur Seite stehst, dass du sie segnest und dass sie da mit ihrer Platzanweisung und mit ihrer Berufung auch zum Segen werden dürfen. Wir danken dir, Herr, jetzt für die Zeit, die wir miteinander haben und bitten dich, dass du auch uns diese Zeit segnest. Amen. Eine ganz bekannte Berufungsgeschichte aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, wo das alles anfing. 1. Mose, Kapitel 12, das ist ja auch so eine epochale Wende. Die ersten 11 Kapitel geht es um die Welt und jetzt greift Gott in das Leben einer Person hinein. Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden.
Liebe Geschwister, guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Und es stimmt nicht ganz, dass ich mir das Thema rausgesucht habe. Das Thema ist mir vorgegeben worden. Und das hat mich ein Stück geführt dazu, mich hineinzuversetzen. Und ich ahne fast, dass vielleicht heute Abend hinterher einige von Ihnen, von euch sagen werden, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich dachte, dass jemand, der in der Weltmission unterwegs ist, viel klarere Anweisungen hat. Hat er aber nicht. Und Manfred hat ein bisschen erzählt, was ich in den letzten Jahren machen durfte. Selbst als Ehepaar ohne Kinder sind wir gerade wieder in dieser Situation drin zu sagen, wozu sind wir berufen? Und auf wen und auf was höre ich dann? dass der Helmut Mattis sagt, komm doch mit nach Brandenburg. Da werden Leute gebraucht, die sich mit Ostdeutschland auskennen. Wir waren dort, auch in der Nachbarstadt, sind dort betend durch die Stadt gegangen. Und meine Frau sagte, ich konnte gar nicht beten. Es ist wirklich dunkel. Es ist wunderschön dort. Fahren Sie mal, Blumenstadt, Werder an der Havel, traumhaft schön. SAP-Milliardäre wohnen dort, haben dort ihre Villen am See. Geistliches Angebot null. Und einige haben es vielleicht eine Idee gelesen, dass ich auch mit dem Gedanken spiele, nochmal nach Nordkorea zu gehen. Ich durfte schon mal da sein zu Gast in dem Projekt, das wir dort mit unterstützen. Ich würde gern selbst mit CFI eigentlich dorthin gehen. Meine Frau sagt, ich gehe da nicht mit. Ich erlaube dir, dass du 3 Monate gehen kannst, aber ich gehe da nicht mit, weil wir hatten Mitarbeiter dort, die dann später auch bei der HMK gearbeitet haben. Und wir wissen, dass das nicht ganz leicht ist. Wie sehr bewegt es uns, dass Menschen verloren gehen? Und was machen wir dann aus unserem Leben? Wozu sind wir berufen? Ich habe mein Bibeleinband mitgebracht, WWJD. Die jungen Leute wissen das, habe ich mir mal irgendwann in Amerika gekauft. What would Jesus do? Aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht, was Jesus tun würde. In mancher Situation weiß ich es nicht. Und deshalb haben wir gesagt, Weinholz wollen Jesus dienen. Das ist auch WWJD, Weinholz wollen Jesus dienen. Und dann müssen wir sehen, was kommt. Und deshalb ist die Predigt heute Abend auch ein ganzes Stück für mich selber, in die ich Sie jetzt mit hineinnehme. Auf Gottes Reden hören in einer lauten Zeit. In einer lauten Zeit. Es geht so viel rum. Und ich habe gedacht, wenn wir so reinhören, wozu wir berufen sind, da ruft Gott immer wieder auch konkret in unser Leben rein. Vielleicht war jetzt in der Vorbereitung auf heute so ein kurzes Interview mit IDEA heute für Bibel-TV. Ich sagte, vielleicht müssen ja manche Leute jetzt, wo in der Automobilindustrie alles neu gedacht wird, wo in den Banken alles neu gedacht wird, vielleicht auch mal Leute noch mal neu zum Nachdenken drüber kommen, was mache ich mit diesem Rest meines Lebens, wenn es vielleicht aufhört mit einer dicken Abfindung. Und ich sage das manchmal ein bisschen frech vielleicht, Gott will keine Hingabe von der Resterampe. Aber was ist, wenn die bisherigen Pläne durch sind und wenn es vielleicht gar nicht mehr so zwingend sind, in Hauskredit abzubezahlen, wenn man plötzlich mal merkt, es geht um was anderes. Ich studiere mit jemandem zusammen, ich mache jetzt gerade noch ein Studium, um dann im Ausland vielleicht leichter in bestimmte Länder Zugang zu bekommen. Ich studiere mit dem 4-fachen Europameister im Degenfechten, Max Hartung. 2-mal Olympiateilnahme, ganz erfolgreich. Seine Kollegin ist auf Bali hängen geblieben zu Beginn der Corona-Krise. Und vor 2-3 Tagen war es in allen Zeitungen, sie schmeißt ihre Karriere jetzt hin, weil sie sagt, es wird sowieso nichts mehr. Olympia nächstes Jahr in Tokio, weiß doch gar niemand. Und sie hat einfach gesagt, sie macht jetzt ihre Schmuckkollektion weiter und sie steigt aus dem Betrieb, also eine Leistungssportlerin gewesen. Dürfen wir vielleicht auch diese besondere Zeit nochmal neu zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob das, wonach wir uns bis jetzt orientiert haben, richtig war, wozu wir berufen sind. Gottes Reden zuhören und nicht auflegen. Es kann ja auch sein, dass da sehr harte Dinge auf uns zukommen. Nochmal neu darüber nachzudenken, was es zum Beispiel bedeutet, dass Menschen in die Hölle gehen. Und zwar nicht nur irgendwo in Nordkorea bei Kim Jong-un, sondern in unserer nächsten Nachbarschaft. Dass Leute verloren gehen, dass Ehen kaputt gehen, all das, was jetzt schon los ist, bewegt uns das oder zucken wir nur mit den Schultern? Wozu sind wir berufen? Und ich möchte auch gleich noch was sagen. Es ist letztes Mal mit Manfred davon, wo Manfred sagt, was machst denn du eigentlich, um dich auf dem Laufenden zu halten? Dann habe ich ihm kurz erklärt, Spiegel, FAZ, Washington Post und eine chinesische Zeitung ist bei mir jeden Morgen vor 10 überflogen und gelesen, weil ich ein bisschen wissen muss, was in unseren Einsatzländern läuft. Und Jüdische Allgemeine ist ganz gut, dass man da mal reinschaut. Ein bisschen Stuttgart sollte man sich auch auskennen. Morgen haben wir OB-Wahl. Es könnte eine entscheidende Veränderung in unserer Stadt geben. Zumindest werden es schon mal nicht die Grünen. Ich will das jetzt nicht bewerten im Online-Stream, aber Sie sehen vielleicht mein Lächeln. Al Jazeera, wie schauen andere auf die Welt? Wenn wir gerade sehen, dass der äthiopische Präsident, Friedensnobelpreisträger und Christ in deutschen Zeitungen runtergeschrieben wird, in manchen Zeitungen richtig runtergeschrieben wird, für etwas, wo jeder, der es mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive sieht, sagt, das muss man irgendwann mal machen. Und ich sage es Ihnen ganz offen, wir wissen, dass diese Angriffe auf Mekelle Christen treffen werden. Dieter Schmoll von der DMG hat jahrelang in Äthiopien gearbeitet. Von Hilfe für Brüder und anderen Werken sind tausende Bibeln in Mekelle verteilt worden an diese orthodoxen Christen, die anfangen, selber Bibel zu lesen. Die sind jetzt mitten im Artilleriefeuer. Ganz ehrlich, bei manchen Gemaule über die Corona-Situation, die ihre Nöte hat. Wir wollen dankbar und froh sein, dass wir weiter zum Lidl und zum Aldi einkaufen gehen können. Maske hin, Maske her. Dass der Kühlschrank voll ist, dass wir Strom haben, dass wir Wasser haben. Gucken Sie sich die Videos an von diesen Geschwistern, die jetzt rüber in den muslimischen Sudan fliehen müssen. Mit einem Kreuz vorne dran oder mit einem Kreuz oben in der Stirn rein. Sind auch Gottes Kinder und haben nur noch das, was sie am Leib tragen. Wir sollten viel, viel dankbarer sein, wenn wir dort reinschauen. Aber wir sind nicht dazu berufen, Gottes Willen aus der Zeitung abzulesen oder aus irgendwelchen Fernsehbeiträgen. Das muss ich auch sagen. Es trischt manchmal so auf uns ein, was wir alles denken sollen und meinen sollen. Und ich habe zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist von Whitney Houston, einer sehr bekannten amerikanischen Sängerin. Wenn ich Neuigkeiten lesen will, lese ich Zeitungen. Wenn ich die Wahrheit lesen will, lese ich die Bibel. Und das andere, ich komme aus Ostdeutschland, das hört man ein bisschen raus, einer unserer Witze, die Russen haben zwei Zeitungen, die Pravda und die Izvestia. Pravda die Wahrheit, Izvestia die Neuigkeit. Das Problem ist nur, dass in der Pravda keine Izvestia steht und in der Izvestia keine Pravda zu finden ist. Das haben wir zu DDR-Zeiten gewusst, dass man nach Strich und Faden zurechtgeschriebene Artikel bekommt. Müssen wir das vielleicht nochmal neu lernen, dass wir uns nicht wegen allem verrückt machen, was im Spiegel steht, der mit sinkender Auflage, sinkenden Einnahmen zu tun hat und wo jeder Reporter froh ist, wenn er seinen Job behält und da kriegt er eben auch mal vorgegeben, was er schreiben muss, gegen die Evangelikalen oder, müssen wir uns doch nicht heiß machen. Was wir wollen, objektiv draufschauen. Und von Heinz von Förster, einem österreichischen Physiker, habe ich ein schönes Wort mitgebracht, was ich immer wieder mal sage. Objektivität ist die Wahnvorstellung. Beobachtungen könnten ohne Beobachter gemacht werden. Wir sind immer subjektiv. Wir bringen uns immer selber mit. Wir haben alle unsere Geschichte, auch unsere Glaubensgeschichte. Und die prägt uns auch. An manchen Stellen bin ich auch nach 15 Jahren Stuttgart noch ganz schön ostdeutsch. Ist einfach so, hat man mitgebracht. Und ich möchte uns ein Stück einladen, dass wir uns objektiv mit dem beschäftigen, der die Objekte, der auch uns geschaffen hat, der uns ein Wort mitgegeben hat, die Bibel. Und wir wollen heute, und deshalb sind vielleicht heute am Ende einige enttäuscht, wir wollen heute in einer Tour de Jour durchgehen durch die Bibel und uns Berufungsgeschichte angucken, das Wort Berufung angucken und daran nochmal ganz neu was lernen, was mir heute Abend ganz wichtig ist. Gottes Reden zuhören und nicht stummschalten. Es ist spät heute Abend, aber bleiben Sie dabei. Es wird spannend. Ich habe vom EAF, von dieser EAF-Website extra das mal mitgebracht. Und das fand ich ganz stark. Es gibt ja da diese Möglichkeit, die Bibeln in verschiedenen Übersetzungen zu übertragen. Und während man im Suchfenster Berufen eingibt, kommt oben Lies, Durchsuche. Und ich glaube, es kommt dann auch noch Lebe. Und mir ist das wichtig, das Wort Gottes auch nochmal neu zu durchsuchen. Wir haben manchmal solche Settings im Kopf. Ich habe mit Kollegen gearbeitet, ich sage, Berufung ist wie ein Fleischküchle. Da ist immer was drin. Gestern Abend hat meine Frau eine Jugendstunde über Zoom gemacht mit Freunden von, also sie haben sich als Jugendkreis getroffen und ich habe im Wohnzimmer studiert und habe mit einem Ohr ein bisschen mitgehört. Es ging um Berufung gestern bei den jungen Leuten. Und ganz schnell ist man dabei, über Talente nachzudenken und das und was man alles kann. Wie war denn die Berufung vom Abraham? Oder vom Mose. War es nicht ganz oft so, dass die Leute als allererstes in ihrer Berufung mal zu Gott gesagt haben, ich kann das gar nicht. Weshalb glauben wir im 21. Jahrhundert, dass es dauernd nur danach geht, was man kann? Einfach mal so ein kleiner Gedanke und wir werden da jetzt reinschauen. Berufung im Buch Jesaja. Du, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähle dich und verwerfe dich nicht. Israel berufen als Knecht, das ist die erste Erwähnung des Wortes berufen. Und darüber mal nachzudenken, ist interessant. Als Knecht berufen heißt dann auch noch in Vers 14, fürchte dich nicht, du Würmlein, du armer Haufe. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen down in diesen Zeiten, wenn wir nur wenige uns treffen. Ich dachte, so viel Parkplatz wie heute hatte ich noch nie, als ich auf der Lahö abends ankam. Noch nie. Wird sich hoffentlich und bald wieder ändern. Aber wir sind vielleicht manchmal ein ärmlicher Haufen, aber sind wir heute Abend uns im Klaren darüber, dass Gott uns berufen hat, ihn zu loben und heute Abend hier Gemeinschaft zu leben? Höre mir zu, Jakob und du Israel, den ich berufen habe. Ich bin's der Erste und auch der Letzte. Ist das für uns heute so? Wir werden das gleich nochmal stärker angucken, dass nicht ein Gesundheitsminister, eine Kanzlerin, ein Kabinett oder wer auch immer der Erste und der Letzte sind, sondern er ist der Erste und der Letzte und er beruft. Und vielleicht ist es wichtig, wenn wir uns die Frage stellen, wozu sind wir berufen, dass wir erstmal ein bisschen den Blick drehen und dorthin schauen, wer ist der, der uns beruft? Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf, der Herr hat mich berufen vom Mutterleibe an. Ist das nicht ein wunderbares Zusagen, schon im dritten Vers der Bibel? Wir sind berufen von Mutterleibe an. Ich predige, darf morgen nochmal über Epheser predigen. Vor Grundlegung der Welt erwählt. Und ich mache jetzt keinen theologischen Sack auf, denn ich habe nur insgesamt 30 Minuten. Ich werde jetzt nicht über Vorherbestimmung und sowas reden, aber ich will nur sagen, dass für Paulus im Gefängnis es wichtig war, den Ephesern das zu sagen. Gott hat an euch gedacht, als ihr noch nicht mal denken konntet. Als ihr, wie man so schön im Vogtland sagt, noch Quark im Schaufenster wart. Da hat Gott schon an euch gedacht. Vor Grundlegung der Welt gab es noch nicht mal Schaufenster. Berufung in der Apostelgeschichte. Als sie aber Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir auch Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Ganz oft kommen junge Leute bei der Jumiko und sagen, sag mir bitte, wo ich berufen bin. Lieber Freund von den Fackelträgern sagt, wenn ich bei der Jumiko eine Predigt abgebe, wo drauf steht, der Plan Gottes für dein Leben, habe ich immer den Saal voll, da kommen alle. Aber mir ist nochmal neu beim Lesen aufgefallen, haben Barnabas und Paulus ein Berufungserlebnis gehabt? Oder war es nicht so, dass die Gemeinde entschieden hat, wer es sein soll? Ich lese mal noch die nächste Stelle. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Wir wissen, dass Lukas wieder dazugestoßen ist, deshalb uns an der Stelle. Einer hat was gehört und die anderen gehen alle mit. Das in unsere Bundesrepublik Deutschland 2020 hineingesagt, wo jeder selber entscheiden möchte und jeder selbst ganz genau sich sicher sein möchte und nur ja niemand sonst in mein Leben hineinreden soll. Was wäre es denn, wenn wir uns neu wieder Ältesten, Pastoren, Leitungsgremien unterstellen und fragen, was denken ihr eigentlich über mich? Was seht denn ihr bei mir? Zu was bin ich denn berufen aus eurer Sicht? Oder entscheiden wir doch gerne heute viele Dinge alleine, weil wir den Individualismus mittlerweile völlig aufgesogen haben? Mein Leben, mein Bauch, wie das halt so ist in der Gesellschaft, ist das dann auch im Frommen so? Oder lasse ich mir von Gott schon sagen, wo er mich hinhaben will? Und ich finde dann noch spannend, dass in der Apostelgeschichte dreimal am Ende diese Stellen kommen, wo es darum geht, dass Paulus sich auf den Kaiser berufen hat. Das ist zwar ein völlig anderer Zusammenhang, aber ich möchte an der Stelle mal noch was sagen. Das hat damals gezählt, so eine Berufung. Weil du dich auf den Kaiser berufen hast, müssen wir dich jetzt nach Rom schicken. Sonst hätten wir es anders machen können. Ich bin Jurist, ein bisschen kenne ich mich mit Verfahrensfragen aus. Ist es vielleicht für uns auch nochmal wichtig, dass wir uns an Berufung viel mehr festhalten, als nach Tageslaunen oder wie die Erfolge sind zu gehen? Ich denke an eine Mitarbeiterin von CFI, die früher mit der DMG in Pakistan war und jetzt mit uns, Renate Hölle, eine tapfere Frau, die da in so einer Klinik arbeitet. Da gibt's nicht nur schöne Tage. Aber weil Gott sie dort hingestellt hat, bleibt sie dort in einem Pakistan, in dem die Chancen, in einem christlichen Krankenhaus irgendwann einfach in die Luft gesprengt zu werden, relativ hoch sind. Vielleicht ist es für uns nur das Risiko, zu unseren Nachbarn mit einem Adventsbüchlein von Marburger Medien zu gehen und ausgelacht zu werden oder verspottet zu werden. Manchmal sollten wir uns dann darauf besinnen können, zu was wir berufen sind und an wem wir hängen. Berufung im Römerbrief. Paulus, ein Knecht Christi, Jesu, berufen zum Apostel. Römer 1, Vers 6, zu denen auch ihr gehört, die ihr berufen seid von Jesus Christus. Römer 8, 28, bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dingen zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ist uns die Dimension von Berufung eigentlich klar, dass Gott handelt? Wozu sind wir berufen? Wie gesagt, ist es nicht oft so, dass wir so ein bisschen aus unserem, bis jetzt habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das studiert, beruflich habe ich das gemacht. Oft kommen Leute, bei christlichen Fachkräften vielleicht noch ein bisschen stärker so, man bewirbt sich auf eine bestimmte Stelle. Aber ich erlebe auch manche Coworker, so Kurzzeitler, die mit 17, 18 Jahren sich bei uns bewerben. Geht es viel darum, was habe ich gemacht? Statt nochmal neu drüber nachzudenken, wie hat sich dieser Herr in mich investiert? Und das sehen wir in Römer 8, Vers 30 so stark. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und darüber mal nachzudenken, dass Gott der ist, der handelt. Wir werden das dann nochmal im 2. Timotheus sehen. Dass Gott das ist, der in mich investiert hat, in euch investiert hat. Dass unsere Berufung am Ende nur eine Reaktion auf die Aktionen Gottes in unserem Leben ist. Und da könnte ich jetzt meine eigenen Familiengeschichte zurückdrehen, auch da würde uns die halbe Stunde nicht reichen. Wie hat Gott meine Familie väterlicherseits rausgerettet aus dem Alkoholismus, zum Glauben gekommen durchs Blaue Kreuz? In einer Zeit, in der im Bergbau in Sachsen die Flaschen Schnaps so billig waren. Rausgerettet aus dem gewalttätigen Haushalt und dann die Menschen unter das Wort Gottes gebracht. So hat er uns auch berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, Römer 9, 24. Paulus proklamiert, das ist keine elitäre Sache, dass wir jetzt rausgerettet sind. Manchmal ist uns das ja auch fast ein bisschen heikel, dass wir sollen da und die anderen nicht. Nein, es ist ein Vorrecht, aber kein so exklusives, weil Gott auch andere herausretten will. Es ist eine weltumspannende Errettung. Und in meiner Diskussion mit meiner Frau, egal ob es jetzt um Brandenburg oder Werder oder Pyongyang geht, ich bin mir sicher, Gott hat noch Leute, die er gerettet haben will, bevor er wiederkommt. Ich bin mir sicher. Und dafür will ich mein Leben verwenden, egal wo das dann ist. Irgendeine neue Sprache muss man immer lernen, auch wenn es vielleicht nur Berlinerisch ist. Berufung im 1. Korintherbrief. Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Ist uns das bewusst? Es ist der Wille Gottes, der uns beruft. Gott will dich. Oft sagt man das unter Evangelisation. Gott will dich. So meine Freunde Lutz Schäufler und Jörg Swoboda und der Theo Lehmann natürlich. Gott will dich. Sächsisch kann ich schon. Ist uns das bewusst, dass das auch in der Berufung dann gilt, dass das erstmal ein schöner Anspruch Gottes ist? Und dann sagt uns Gott was, zu was wir berufen sind. Und das sind nicht einzelne Wege nach Nordkorea, Brandenburg oder irgendwohin, sondern zunächst heißt es, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi. Und vielleicht wäre das das erste Zeugnis in einer zerstrittenen Welt. Und alle, die dieses Jahr nach Amerika gucken und lästern, wie zerrissen Amerika ist, warten wir mal ab, wo Deutschland nächstes Jahr im September ist. Warten wir es mal ab. Wollen wir da als Christen ein Zeugnis dafür sein, dass wir gemeinsam leben können? Ist mir sehr aufgefallen, beim Durchsuchen des Wortes Gottes kommt diese Berufung zur Gemeinschaft als erstes. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Da kommt das arme Würmlein, der arme Haufen wieder durch. Man freut sich immer, wenn dann jemand Bekanntes es irgendwie geschafft hat. Und man mal jemand hat, den man bei der Idea auf der Rückseite oder so, wo dann ungläubig sagt, schon mal gesehen den Namen. Das ist ein Prominenter. Aber Paulus, schon in der ganz jungen Gemeinde in Korinth, sagt, macht euch da keine Illusionen. Es werden nicht die Superstars sein. Es ist der kleine Mann von der Straße. Der bekehrt sich. Der ist es. Es ist was Besonderes, berufen zu sein, aber wir sind dadurch nicht irgendwie so besondere Menschen. Und das ist dann auch spannend in 1. Korinther 7, nachdem es da so lange drum geht, was sollen wir machen aus unserem Leben? Wie ist das, wenn mein Ehepartner nicht gläubig ist? Und was ist mit meinem Beruf? Und soll ich da drin bleiben oder nicht? Dann sagt er am Ende, Brüder und Schwestern, bleibt alle vor Gott, worin ihr berufen seid, weil er eben sagt, das ist was Besonderes, dass ihr berufen worden seid, genau da, wo ihr wart. Und ein lieber Freund von mir, Evangelist in Bad Kissingen, Wolfgang Seid, der sagt, wie waren wir in der Gemeindegründungsarbeit vielleicht auch manchmal dumm, dass Leute, die sich neu bekehrt haben, haben wir in die Gemeinde reingezogen, Sonntagvormittag, und die haben nicht mehr Fußball gespielt. Die waren nicht mehr in der Feuerwehr und haben sonntags früh das Auto geputzt. Die waren jetzt ab dann in der Gemeinde. Aber wenn wir die Leute dort gelassen hätten, hätten wir vielleicht noch mehr Leute aus der Feuerwehr, aus dem Fußballverein und so weiter gewinnen können. Aber als er mal irgendwo Traktate ausgeteilt hat, hat ihn jemand angesackt und hat gesagt, ihr mit eurer Gemeinde habt unseren besten Fußballspieler rausgeholt. Der kam nicht mehr zum Training, dann kam er nicht mehr zum Spielen und am Ende sind wir eine Klasse abgestiegen. Wegen euch. Dabei wollten wir doch eigentlich, dass ganz viele Menschen aufsteigen zu Jesus, oder? Vielleicht nochmal neues Nachdenken darüber, auch für die, die jetzt zu Hause zuhören. Vielleicht bist du ja genau in dem Stand richtig, wo du gerade bist. Vielleicht ist es genau richtig, dass du irgendwo Maschinenbauingenieur bist oder Lehrer oder im Elternbeirat oder Nachbarin, Freundin von jemandem. Vielleicht ist das genau richtig, aber bleib da drin und lebe dann dort deine Berufung. Und ich habe eine kleine Tabelle gemacht, das Erste, wozu wir berufen sind, zur Gemeinschaft mit Christus. Gar keine großen Dinge, keine großen Sachen. Und dann geht es im Galaterbrief darum, wir sind berufen in die Gnade Christi. Wieder gar kein großes, ne? Nicht nach Mazedonien oder Spanien zu gehen, sondern wir sind in die Gnade berufen. Ist uns auch das noch bewusst, dass wir ein ärmlicher Haufen, aber Begnadigte sind? Oder haben wir längst schon Ansprüche entwickelt? Ich bin in einer alten Gemeinde. Georg Müller hat die Brüdergemeinde in Stuttgart gegründet vor über 170 Jahren. Ich darf da sein. Man hat ungeschriebene Regeln. Geschriebene haben wir nicht. Es gibt nicht mal eine Gemeindemitgliedschaft. Aber ungeschriebene Regeln, da sind wir richtig gut drin. Wollen wir uns immer wieder daran erinnern, dass es Gnade ist, dass jemand dazu ist. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Und Paulus weiß sofort, dass es dann losgeht. Ne? In einer Zeit, wo Leute rumdiskutieren und sagen, wenn ich mit Maske singen muss in der Gemeinde, dann singe ich lieber nicht. Kann man machen, ich erlaube jedem alles. Aber ich weiß, dass Gott sich darüber freut, wenn er gelobt wird. Und ich denke manchmal, ich würde euch gerne mal mitnehmen nach Laos oder nach Myanmar oder nach Vietnam. Da wären Leute froh, wenn sie nur eine Maske aufsetzen müssten und dann singen dürften, statt klammheimlich irgendwo in einer Gemeinde, in einer Wohnung sich zu verstecken, weil sie nicht mal mehr in die Gemeinde gehen können. Vielleicht müssen wir nochmal neu so ein bisschen einordnen, wie viel, junge Leute würden sagen, fette Freiheit wir hatten und wo wir vielleicht auch ein bisschen zu fett geworden sind bei manchen. Unsere verfolgten Geschwister wären über vieles froh, was wir ganz selbstverständlich haben. Und ich weiß gar nicht, ob dafür Leute in Deutschland überhaupt noch dankbar sind. Geht nicht nur um Kühlschränke, Einkaufen und Jobs, geht auch um geistliche Freiheiten, wo wir wirklich in einem Wohlstandsland leben. Nach wie vor. Und diese Berufung zur Freiheit, das ist dem Paulus also gleich ganz wichtig, nicht dem Fleisch Raum zu geben, sondern durch die Liebe einer dem anderen dienen soll. Was für eine Aufforderung. Und dann sehen wir das hier. Galater, in die Gnade Christi berufen, zur Freiheit berufen. Es ist nicht leicht, die Berufung zu erkennen. Unser Trauvers hat meine Frau rausgesucht. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Also wir brauchen erleuchtete Herzensaugen. Es geht nicht so einfach. Nicht zack. Und das merken wir gerade wieder. Wir haben das eine abgegeben. Wir wollten nie nach Stuttgart. Ich wollte mit CFI ins Ausland, nach Kirgisistan, hatte da einen Freund, der mit CFI schon draußen war. Nichts von alledem, Nachfolger von Winrich Schäfbuch, 15 Jahre lang in der Spätzlehauptstadt. Hab auch eine neue Sprache ein bisschen gelernt. Aber den nächsten Vers, den finde ich stark. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und dann der letzte im Epheser, berufen zu einer Hoffnung. Und diese Sachen möchte ich hier in die Tabelle auch mit reinstellen. Wir sind zur Hoffnung berufen und diese Hoffnung hat eine Würde. Was erzählen wir letzte Woche dem Nachbarn, dem Arbeitskollegen, dem Schulkameraden, dem Studienkollegen? Wie reden wir? Reden wir aus einer Würde der Hoffnung heraus oder ist alles nur noch schlecht? Der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, Kolosser 3, Vers 15. Wir sind zum Frieden in der Einheit berufen. Wir sind zum Frieden berufen. Gerade in diesen Zeiten, wo es vielleicht leicht ist, Spaltendes zu finden. Es ist so leicht, was zu finden, wo jemand was falsch gesagt hat. Es ist so leicht. Hat uns 1. Thessalonicher 2 berufen zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Und Paulus führt das an: ermahnt und getröstet und beschworen haben wir euch, eure Leben würdig zu führen vor Gott. Wieder geht's um die Würde. Und das will ich, ist mir selber erst groß geworden beim Bibelstudium. Es gibt eine Würde. Und wenn mein Studienkollege die deutsche Fahne reinträgt bei der Olympiade, dann hat er keinen Kaugummi im Mund oder seine verratzte Jeans an. Was tragen wir rein, wenn wir zu anderen Leuten gehen als Jesusboten? Was bringen wir mit? Mit welcher Würde sind wir unterwegs? 1. Timotheusbrief noch: Kämpfe den guten Kampf, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Auch das ist mir nochmal deutlich geworden, wir werden das gleich noch sehen. Wir sind berufen zum Frieden Christi, zu Gottes Reich und Herrlichkeit, zur Heiligung, zum ewigen Leben. Und jetzt kommen die Petrusbriefe. Wie der, der euch berufen hat, sollt auch ihr heilig sein, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, dann ist dies Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch. Ganz ehrlich, sage ich jetzt auch mal als Jurist, diese Woche haben einige gestöhnt über das, was mit Olaf Latzel in Bremen passiert ist. Liebe Freunde, in einer gefallenen Welt ist das der Normalfall. Und man kann sich drüber aufregen, über einen Tonfall und über eine Verbreitung, aber wenn eine Richterin hergeht und sagt: Sie können ja nicht das Thema Homosexualität von den Menschen trennen. Und wenn Sie über Menschen reden, geht's gegen Menschen. Und das verbieten wir Ihnen. Dann muss ich ganz einfach sagen, auch bei Habsucht, auch bei Lügen, bei allem Imperativ, den uns die Bibel für ein Leben in Heiligung mitgeht, geht's immer um Menschen, die das tun. Wenn das losgeht, dass unsere Justiz uns das verbietet, dann sind wir nur dort, wo Paulus am Anfang war, mit einer Justiz, die es ihm verboten hat. Petrus mit einer Justiz, die es ihm verboten hat. Und was haben die Geschwister gemacht? Einfach weitergemacht. Einfach weitergemacht, wie unsere verfolgten Christen in Laos, in Ägypten. Sie machen einfach weiter. Vielleicht auch das nochmal uns gesagt: Es ist normal, dass wir leiden und dulden, und 70 Jahre easy peasy lemon squeezy, wie es halt in Deutschland so war, mit ständig wachsenden Werken, ständig wachsenden whatever, Verlagen und so weiter. Vielleicht hat uns das auch dazu geführt, dass wir das alte Normal nicht mehr kannten. Und jetzt werden wir vielleicht ein bisschen zurückgeführt zu dem normalen Normal. Und wie sollen wir darauf reagieren? 1. Petrus 3, Vers 9: Vergeltet nicht Böses mit Bösem, sondern segnet dazu, weil ihr dazu berufen seid. Es ist unsere Berufung, andere Leute zu segnen. Und aus 1. Petrus 5, Vers 9: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Wie lang ist es denn? 70, 80 Jahre? Vielleicht sogar 90? Wollen wir uns das immer wieder mal vorstellen in einem Zeitstrahl in Relation zu Ewigkeit? Und wir tun uns ja schon schwer mit Vorgrundlegung der Welt berufen. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, ein immer noch mathematisch gesehen eine begrenzte Strecke mit einem Anfangspunkt und einem Endpunkt. Grundlegung der Welt, Geburt vom Uli Weinhold, 2772. Und dann irgendwann ist er rausgerettet worden, der Junge. Aber Ewigkeit nach hinten ist unendlich. Und was würden wir für diese Unendlichkeit in diesen Jahren jetzt investieren? Wir sind berufen in Gottes wunderbares Licht, zum Dulden und Leiden, zum Segnen, zu Gottes Herrlichkeit. Und der letzte große Knaller, den kennen jetzt vielleicht einige Fromme, deshalb will ich es zum Abschluss noch kurz fragen: Was ist die letzte Berufung, zu der wir berufen sind? Die letzte Berufung in der Bibel. Wir sind mit unserem Sturzflug durch Gottes Wort fast durch. Wo landen wir die Kiste? Immer am Ende ist in der Offenbarung die letzte starke Bibelstelle, will ich zeigen. Und er sprach zu mir: Schreibe. Offenbarung 19, 19. Kann man sich vielleicht gut merken für die nächsten Wochen. 19, 19 ist ganz gut zu merken. Jetzt haben wir 20, 20, kleine Eselsbrücke. Offenbarung 19, 19. Selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Egal, wie das jetzt geht mit den Wirtschaftshilfen, egal, wie das jetzt wird mit der Impfpflicht, egal, wie das wird mit dem Skifahren in Österreich und. Am Ende kommt das Ende und das Ende sieht so aus. Und es ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, dieses Hochzeitsmahl des Lammes, manche sagen, es ist nur ein schönes Bild. An diesem Bild haben sich Menschen durch die Kerker der Welt festgehalten, egal ob es die Katakomben von Rom waren, wo Menschen gestorben sind, ob es die Menschen in KZs waren, das war das Bild. In den Gefängnissen Osteuropas, das war das Bild. Es kommt das Lamm und wir gehen zum Hochzeitsmahl. Wir sind dazu berufen und eingeladen. Und der Herr wird Mahl mit uns feiern. Und mir ist das ganz wichtig, wenn man das jetzt alles sieht, wenn du Gottes Reden zuhörst, was hörst du? Was hast du jetzt gehört? Und ich will mal ganz mathematisch sagen, wir sind zweimal zur Hoffnung aufgerufen, gelbe Kreise, dunkelgelbe Kreise, zweimal zur Heiligung, einmal in 1. Thessalonicher 4 und erstmal in 1. Petrus 1. Aber in 1. Thessalonicher 2, in 1. Petrus 5 und in Offenbarung 19 geht es um Gottes Reich und Herrlichkeit. Und wer die Perspektive hat, wer sich darüber Gedanken gemacht hat und der weiß, da gehe ich hin, der verplempert sein Leben hier nicht. Aber der lässt es völlig offen zu, dass er sagen kann, ich weiß wirklich nicht, was als nächstes kommt. Ich habe heute Abend auf dem Weg hierher mit jemand aus Chemnitz telefoniert. Heckert-Gebiet, arme Leute, Gemeindearbeit unter Kindern, dort hinein zu sagen, wenn Gott dich beruft, denk an Gottes Herrlichkeit und dann ist alles andere. Zweitens, ich lade Sie alle dazu ein, zu Hause und hier im Saal, nochmal ganz kurz dort hineinzutauchen und das sich bewusst zu machen. Gott hat uns zu seiner Herrlichkeit berufen. Die Amis sagen das so schön mit so einem schönen Satz, Christ is life, the rest is details. Jesus ist das Leben und der Rest ist Detail. Lassen Sie uns diese Details im Leben ausleben, genau dorthin, wo Sie ab morgen oder vielleicht schon heute Abend berufen sind. Amen.
Herr, wir danken dir, dass du uns das jetzt nochmal so groß vor Augen gestellt hast, was das Ziel unserer Reise ist, dass wir auf deine Herrlichkeit zugehen, dass wir zu deinem Hochzeitsmahl berufen sind, dass wir Teil sein dürfen von deinem Reich. Und jetzt ist so vieles, was uns beschwert, auch was wir an Gedanken mitgebracht haben in diesen Abend. Und jetzt wollen wir dich bitten, Herr, dass wir das ganz neu auch in die richtige Relation bekommen, in die richtige Perspektive setzen können. Und ich bitte, Herr, dass du uns hilfst, über die Schwierigkeiten, in denen wir stehen, hinauszusehen auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und ich bitte, Herr, dass du uns auch, wenn wir in den Alltagssituationen nächste Woche wieder sind, daran erinnerst, an diese Zahl 1919, an diese Berufung, das letzte Ziel, dass wir bei dir sein dürfen. Herr, schenk uns dieses Heimweh ins Herz, nach der Gemeinschaft mit dir, nach der Ewigkeit mit dir. Und dann schenk uns, Herr, die Kraft, das Wollen, das Vollbringen, uns hier im Heute und im Jetzt zu investieren in die Aufgabe, die du vor unsere Hände gelegt hast. Dass wir uns bewähren dürfen, dass wir treu da sein dürfen, wo du uns hingestellt hast. Ja, das geht oft über unsere Kräfte, da sind wir manchmal mutlos. Auch die Situation, in der wir jetzt gerade leben, auch bei allem Vergleichen, wie gut es uns geht und wie schlecht es noch in anderen Ländern sein mag, zermürbt es uns doch. Und dann schenk, Herr, dass wir uns daran wieder erinnern, was unsere Berufung ist, dass wir würdig leben der Hoffnung, dass wir dieses Ziel vor Augen haben und dass wir Segensträger sein dürfen, dass durch uns auch Licht dahin kommt, wo du uns hingestellt hast. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, dass wir uns heute Abend an so viel haben erinnern lassen dürfen. Und wir wollen dich bitten, Herr, für die Christen, die wir oft gar nicht kennen, die in diesen Ländern leben, Laos, Vietnam, auf Kuba, auf der arabischen Halbinsel, irgendwo in Nordafrika oder in Mosambik, wo es jetzt die Massaker gab. Herr, du kennst sie alle, deine Kinder, deine Gemeinde. Und wir bitten dich, Herr, für sie, tröste du, ermutige du sie, stärke du sie, bewahre du sie und lass sie ganz gewiss deine Gegenwart spüren und erfahren. Und lass uns immer wieder auch lernen von dieser Perspektive her, auch bei uns in unserem Leben auf dich zu sehen, mit den viel kleineren Problemen uns an dir festzumachen und genauso darauf zu vertrauen, dass du auch uns hindurchtragen möchtest. Amen.